Hallo liebe Leute, wir haben heute einen Gast in unserer Sendung und zwar ist das Herr Dr. Martin Lödl. Und zunächst mal möchte ich ein bisschen was zu seinem Hintergrund sagen. Er ist ungefähr mein Alter, ein bisschen jünger, 1957 in Wien geboren und er ist auch wirklich Österreicher, also auch Hofrat sogar, aber dazu komme ich gleich. Er hat dann ein Studium der Biologie, der Geowissenschaften, der Zoologie und der Botanik abgelegt und 1984 seinen Doktor gemacht. Er ist dann 1986 eingetreten ins Naturhistorische Museum in Wien und da ist er noch heute. Er hat um 2001 die Abteilung Wirbeltiere als Direktor übernommen. Dazu gehören wir ja auch, so Wirbeltiere.
So ist es.
Und dann kam als zweite zoologische Abteilung die Insekten dazu. Und heute macht er, glaube ich, immer noch die Insekten, wenn ich das richtig sehe. Also er hat auch den Titel Hofrat, der eben mit diesem Posten als Direktor verbunden ist. Das ist sein Job, den er immer noch macht. Und darüber hinaus ist er aber an Fernsehproduktionen beteiligt, zum Beispiel im ORF, die Sendung Universum, also die österreichische Version dieser Sendung. Dann ist er Herausgeber und Chefredakteur einer Fachzeitung. Und hat darüber hinaus, wie man das als Wissenschaftler so hat, jede Menge Publikationen, 220 inzwischen, also Fachpublikationen und mehrere Bücher geschrieben. Darunter auch, das überrascht mich ein bisschen, sogar so belletristische Romane, damit hat er angefangen. Und aufmerksam auf ihn bin ich geworden über sein Sachbuch »Das fatale Design« und da geht es um ja, sozusagen unser Verhalten, aber auch unser Bild von der Natur und dann auch, wie stark eigentlich unser animalisches Erbe unsere heutige Gesellschaft beeinflusst. Und darum wird es in dieser Sendung gehen. Ja, lieber Martin. Wir haben ja inzwischen oder haben wir heute ein sehr positives Bild von Mutter Natur. Wir sehen im Wald draußen die Idylle und denken uns, oh, die Natur, die Lebewesen, die Pflanzen, die leben alle in Harmonie und es ist friedlich und ja, geradezu sorgsam, die Natur. Ist dieses Bild richtig?
Dieses Bild ist, also falscher kann es gar nicht sein. Die Natur ist im Prinzip ein unglaublicher Verdrängungswettbewerb, ein ständiges, wahnsinniges Bemühen der einzelnen Lebewesen, um irgendwie Energiehoheit zu gewinnen, aber es gelingt ihnen nur nicht.
Vielleicht kannst du so ein paar Beispiele geben, wie es in der Natur wirklich zugeht.
Ja, da gibt es sehr viele Beispiele. Wir sehen die Natur immer so ein bisschen idyllisch, zum Beispiel eine Blütenwiese. Eine Blütenwiese macht uns ja ein sehr positives und angenehmes Gefühl.
Das stimmt,
ja. Nur wir können nur deshalb dort sitzen und die Sonne genießen in angenehmer Gesellschaft, weil es nicht zum Beispiel Krabbenspinnen in Pudelgröße gibt. Dann wäre für uns eine Wiese völlig unbesiedelbar. Ja. Und wir hätten natürlich schon alles dran gesetzt, um die Krabbenspinnen auszurotten. Mhm. Was wir ja auch mit den höheren Prädatoren, mit den höheren Beutegreifern, Raubtieren gemacht haben, ja, weitgehend. Weil uns die eben stören und weil die unsere Möglichkeiten begrenzen, klarerweise.
Es gibt in deinem Buch so eine Passage von irgendeinem Käfer, der von innen so aufgefressen wird.
Oh ja, da gibt es ja viele, viele Beispiele. Das sind die ganzen Parasitismen. Die meisten Energiebeziehungen in der Natur sind ja asymmetrisch. Das heißt, es profitiert ja immer einer vom anderen mehr als umgekehrt. Also die Symbiosen sind nur ein geringer Teil. Aber es gibt viele solche Beispiele. Also ein ganz besonders schlimmes Beispiel sozusagen unter Anführungszeichen sind die Sandlaufkäfer. Sandlaufkäfer sind kleine, grünglänzende Käfer, deren Larven speziell so madenförmig in Röhren drinnen stecken, aber mit riesigen Köpfen. Und die haben da drauf große Mandibeln, also Klauen, mit denen sie Beutetiere ergreifen können. Das ist ähnlich so wie Gartenscheren, schauen diese Mundwerkzeuge aus. Und die warten da drin, die sitzen einfach irgendwo am sandigen Boden und wenn eine Ameise oben drüber läuft, dann schnappen die zu, schleppen diese Ameise in diese Röhre hinein und dort wird sie dann zerlegt. Aber das ist jetzt noch nicht das ganze Bild, wie schlimm und wie übel es zugeht, sondern es gibt jetzt spezielle Parasiten, Wespen, die so ähnlich aussehen wie Ameisen, aber einen stärkeren und härteren Panzer haben, sodass diese Klauen, wenn sie zugreifen von den Sandlaufkäfern, sie nicht umbringen können. Und wenn diese Wespen in den Bau hineingeschleppt werden, dann stechen sie in das Oberschlundganglion dieser gefährlichen Sandlaufkäferraupen und Sandlaufkäfermaden. Und dann wird der Sandlaufkäfer gelähmt und dann kann ein Ei auf dieses Tier gelegt werden und wird dann ganz langsam parasitisch aufgefressen.
Na gut, das sind jetzt diese Insekten. Also, dass die Insekten so nicht so richtig freundlich sind, das kennt man ja auch.
Ja, das geht aber durchlaufend.
Ja, also zum Beispiel im Universum, diesen Film, da wird doch die Natur immer, da sieht man so nette Löwen, die gähnen immer so und nette Antilopen.
Ja. Ja, ja.
Das ist doch auch so ein positives Bild.
Das ist ein positives Bild,
so dargestellt.
Genau, das auch nicht stimmt, denn die meisten Übergriffe erfolgen ja völlig unempathisch und nehmen überhaupt keine Rücksicht auf das Beutetier. Also wir sehen das ja immer nur in den Universumsendungen, weil das einfach nicht gezeigt werden kann. In den meisten Fällen werden ja Beutetiere bei lebendigem Leib schon stückweise langsam gefressen, ohne dass sie sich überhaupt wehren können. Das sind Bilder, die man nicht zeigen kann. Das würde also die Bevölkerung dermaßen verunsichern, dass es einfach wechselhaft
wird. Das ist doch die Realität.
Ja, aber das ist erst einmal heute durch die Political Correctness gar nicht möglich. Wir verblenden ja schon jedes Bild, das irgendwie verstörend sein könnte. Das wollen wir einfach nicht. Nur führt das auch dazu, dass jetzt ein falscher Eindruck von der Natur entsteht. Nicht? Und es wird auch immer dann gerne gesagt, man darf Natur nicht als das interpretieren, was es ist, nämlich grausam, weil das wird sofort als anthropozentrisch.
Ja,
so,
wollte ich jetzt gerade sagen, sagt,
ist genau.
Grausam.
Ja, ja, das ist grausam. Richtig. Ja, ja, sicher, natürlich. Nur Grausamkeit kann man ja sogar sehr gut definieren. Ja?
Nämlich?
Grausamkeit ist nichts anderes als eine asymmetrische Energiebeziehung, die keinen Halt macht, obwohl negative Gefühlstönung bei einem der Beteiligten passiert. Also die negative Gefühlstönung ist in der Ethologie, in der Biologie der Ausdruck, der das beschreibt, was in Wahrheit innerlich passiert. Du hast ja also in der Biologie zwei große Antagonisten, Lust und Leid. Die sind notwendig, um die Lebewesen in ihrer Umgebung einzunischen.
Also auch Tiere.
Tiere auch Tiere, auch natürlich, genau, selbstverständlich. Negative Gefühlstönung. Wie weit sie das jetzt reflektieren, wir glauben ja immer, das muss jetzt so reflektiert sein wie bei uns Menschen. Wir reflektieren ja jetzt dann noch transzendent. Das haben Tiere nicht. Nur der Moment ist ganz furchtbar, weil sie ja auch ein komplexes Nervensystem haben. Es ist völlig absurd zu behaupten, Tiere hätten keinen Schmerz. Das ist völliger Unsinn. Selbstverständlich haben sie das. Das kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen.
Aber kann man denn sagen, dass es dann im Tierreich, also vielleicht auch bei höheren Tieren dann wenigstens, sowas wie Freundlichkeit gibt, diese menschliche Kategorie?
Ja, ja, das ist ja eine sehr große Basis, die ist entstanden durch Brutpflege hauptsächlich. Ja? Man muss ja zwei Dinge unterscheiden, echte Freundlichkeit und gleichgeschaltete Egoismen. Das eine sind Symbiosen, die es natürlich in der Natur gibt, das ist nicht übermäßig verbreitet unter höheren Tieren, aber es gibt sie. Ja, das sind Madenhacker, die bei den Großsäugern in der ostafrikanischen Steppe die Hautparasiten entfernen. Die haben einen Vorteil. Sie sitzen auf großen Säugetieren und sind dort quasi geschützt, weil sie nicht so leicht von anderen Beutegreifern gefressen werden. Und sie haben Futter. Und die Großtiere finden es angenehm, weil ihnen die Hautparasiten quasi aus dem Pelz gefangen
ist das nicht
werden.
Auch bei den Putzerfischen so?
Auch, natürlich. Da gibt es viele Sachen, auch im Meer, solche Phänomene. Nur das sind keine gegenseitigen Freundlichkeiten. Das ist ein parallel geschalteter Egoismus. Beide haben was davon. Also man könnte sagen, eine symmetrische Energiebeziehung.
Okay.
Beide haben. Synergieeffekt, sagt man heute, nicht? Im Marketingbereich. Ja. Und die meisten Beziehungen sind aber asymmetrisch. Das heißt also, einer hat mehr vom anderen. Und das ist ganz besonders schlimm beim Prädatorentum, das Beutegreifer, also Räuber. Und da wird man gefressen. Das geht ratzfatz.
Das ist ziemlich asymmetrisch.
Das ist ziemlich asymmetrisch, genau. Ja, ja. Und beim Parasitismus ist es auch so, aber es halt dauert halt ein bisschen. Ja? Ist nicht weniger qualvoll, aber es ist halt ein bisschen verschoben. Und dann haben wir aber noch die echten positiven Beziehungselemente. Und die kommen vor allem bei höheren Tieren dann zustande, fast immer als Kondensationspunkt ist es die Brutpflege. Weil da ist das, also zwischen Muttertier, wenn man es ganz runterzubringen, und dem Jungen gibt es immer eine innige Beziehung, eine gewisse Zeit.
Aber warum sagst du bei höheren Tieren? Bei Vögeln ist ja auch Brutpflege.
Das sind ja höhere Tiere. Ja, Vögel. Also, bei niedrigen Tieren, das wäre bei mir jetzt quasi, also Würmer abwärts.
Ach so, so niedrig.
Okay. Ja, so niedrig, ja, ganz niedrig. Ja, obwohl auch Würmer teilweise schon recht hoch entwickelt. Also Ringelwürmer sind schon sehr, sehr hoch entwickelte Tiere, verhältnismäßig. Aber die haben natürlich jetzt auch noch keine derart positiven Entwicklungen wie Brutpflege. Also Brutpflege, das ist die Basis, da entstehen dann Altruismen. Und wenn es dann so komplex ist wie bei den höheren Primaten beispielsweise, dann haben wir auch die Grundlage für Gut und Böse.
Also Brutpflege ist sozusagen die Quelle, die genau. primäre Quelle von ja. Sozialverhalten. Und ja. damit auch Altruismus, also oder sagen wir mal wenigstens Zusammenarbeit. Jetzt ja. ist es aber so, das wäre ja nur gültig für den kleinsten Kern einer Gesellschaft, für die Familie, mhm. Brutpflege. Jetzt ja. ist es aber doch so, dass wir in der Evolution auch Tiere haben, die in größeren mhm. Herden zusammenleben mhm. und oder in Schwärmen, wie die Fische zum Beispiel, ja. und nur dadurch in ihrer Umgebung überleben können. Das heißt, ein viel größere Gemeinschaft von Individuen mhm. arbeitet zusammen. Also was ich fragen will, ist, da haben wir einmal die Konkurrenz mhm. der Stärke, überlebt ja. und das andere Mal eben diesen Druck in einer Herde zusammenzuarbeiten, um die mhm. Überlebenschancen der ganzen Herde zu erhöhen. Ja. Wie hat sich das denn entwickelt? Kommt diese Zusammenarbeit mhm. auch aus der Brutpflege?
Diese Zusammenarbeit wird in dem Fall schon von dir implizit überschätzt. Viele Herden haben fast gar keine Zusammenarbeit. Da entsteht zwar so ein Schwarm- und Herdenverhalten, das ist aber in der Regel, wenn es sich um Herdentiere handelt, die nicht über sehr große Körperkräfte verfügen, wie bei Elefanten oder Kaffernbüffeln, ja, ist es eher Fluchtreaktion. Und wenn man sich genau anschaut, was passiert, wenn Raubtiere in so eine Herde hineinbrechen, dann sind das immer, man kann wie gesagt, kopflose Fluchtreaktionen. Es sei allein Gnus könnten durch eine Wagenburg schon
ja,
nein, das machen Gnus nicht, das machen Kaffernbüffel.
Na gut, okay.
Ja, das ist ein Riesenunterschied.
Zwischen Gnus und Kaffernbüffel.
Ja, ein gewaltiger Unterschied, weil die Gnus genau unter dem Level sind, wo sie körpermäßig von der Kraft her es nicht schaffen, einem Löwen Paroli zu bieten. Bei den Kaffernbüffel schaffen es schon einige, auch nicht alle. Und selbst in Kaffernbüffelherden sieht man immer wieder kopflose Fluchtreaktionen. Ja, weil sie auch einfach primär mal Angst haben.
Ja, aber dann diese anderen Viecher, die Kaffernbüffel. Also ja. wenn die eine Wagenburg bauen, also
ja.
die starken Männchen nach außen stehen und in der Mitte stehen die Weibchen
genau.
mit den Jungtieren,
ja.
dann ist das doch ein kollektives Verhalten, was wirklich ja. einigermaßen vernünftig
ja.
ist.
Das nennt man dann Inclusive Fitness. Das sind Verhaltensweisen, die Gruppen zeigen und die quasi indirekt auf die Gruppen, also auf die Art selber, auf diese Populationen positiv zurückwirken, weil sie einen höheren Fortpflanzungserfolg
ja, natürlich.
Haben. Sie können mehr Junge schützen.
Ja, aber das heißt, dieses Sozialverhalten, das ist ja eigentlich ein Sozialverhalten, weil es muss ja koordiniert werden.
So ist
sie
es.
Sie müssen auch irgendwie
ja.
auf ihren Nachbarn
ja.
achten.
Ja.
Das entsteht dadurch, dass sie ja. gemeinsam ist, höhere Überlebenschancen haben.
Ja, ist aber gerade bei den Herdentieren weniger signifikant, dass es dann bei den Primaten entstanden ist, ja. wo schon Intelligenz ja. dazu kommt. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel das Verhalten von Pavianen anschaut, und von großen Hundsaffen generell, die können dann schon wirklich sehr gezielt Maßnahmen einsetzen, wie zum Beispiel extreme Aggressionsausbrüche, irres Geschrei, also das heißt das Verunsichern des Gegners und auch Phalanxen bilden und über Gegner zusammenhalten, ja. zum Beispiel einen Leoparden, gezielt mit Bullying zu vertreiben.
Aber das passiert erst bei den,
das relativ
bei den
hoch.
Höheren Tieren,
ja, das
also
ist
bei den Affen. Aber zum Beispiel hoch. Ameisen, da haben wir sogar eine Arbeitsteilung mhm. und die führen ja auch Kriege gegeneinander. Haben wir da nicht auch ja. so ein gemeinsames Agieren?
Ja, aber die haben ein vollkommen anderes Konzept entwickelt, schon relativ früh in der Evolution. Und das kann man nicht vergleichen. Weil bei allen sozialen, also staatenbildenden Insekten, gibt es einen wesentlichen Punkt. Die Arbeiterklasse, um es so zu sagen, also die Soldaten bilden, Arbeiter bilden, sind geschlechtslos. Die pflanzen sich ja nicht fort.
Ich denke, das sind Weibchen.
Es sind geschlechtsreduzierte Weibchen. Aber sie haben keine Funktion in der Fortpflanzung.
Also.
Das heißt, sie sind eigentlich nichts anderes, als wir auch vergewaltigte Zellen im Blut haben, die Leukozyten und T-Zellen, die Krankheitserreger umbringen in unserem Körper und sich dabei opfern. Und genau die Situation haben wir bei Ameisen und Wespen und Ähnlichem. Das heißt, was entsteht, ist, dass eine eigene Kaste ist, die man sozusagen verschleißen kann. Sie werden im Hintergrund wieder nachgebildet. Okay. Und bei den höheren Tieren haben wir das nicht. Und da ist immer das letzte Risiko, ein Einzelindividuum opfert sich immer selbst und die genetische Linie ist dann verloren.
Ja, also ich habe so das Gefühl, dass man aus diesen Erkenntnissen dieser Biologie, was wir jetzt gerade gehört haben, über solche fundamentalen Verhaltensweisen im Überlebenskampf, dass man da eigentlich so Rückschlüsse auf die menschliche Gesellschaft ja schließen könnte. Das wollen wir aber dann erst im zweiten Teil des Interviews machen. Aber es ist schon ein bisschen erschreckend, was ich da erfahre. Ich hätte noch eine dritte Frage zu diesem Naturbegriff. Es ist so häufig von Biotopen die Rede. Und bei Biotop denke ich immer, es sind viele Tiere und Pflanzen, die in einer räumlichen, abgeschlossenen Umgebung zusammenleben und in so einem natürlichen Gleichgewicht sind. Und die eine Tierart und die andere, die wird alles wirkt zusammen und nur zusammen. Also alle Pflanzen und Tiere ist jetzt irgendwas, auch wieder so was Idyllisches. Aber das ist schon ein Gewebe von Interaktionen, die zusammengehören und dann eben so einen Lebensraum definieren, oder ist das auch falsch?
Ja, nein, das ist genau richtig. Es ist so, dass ein Biotop ist ein Lebensraum, in dem eine Biozönose, das heißt eine Gemeinschaft von Tieren vorkommt und Pflanzen natürlich, also von Lebewesen, die genau das erfüllt, was du gesagt hast, ein Gleichgewicht. Zumindest normalerweise. Natürlich entwickeln sich auch solche Biozönosen weiter. Es können die abiotischen Faktoren sich ändern, dann ändert sich natürlich auch so eine Biozönose, weil andere Arten dann aufkommen und verschwinden. Aber man muss ja überhaupt einmal die Grundfrage stellen, wenn man schon darüber diskutiert, was ist Natur überhaupt? Du kannst ja in Debattenrunden auch unter Biologen ganz großes Aufsehen erregen, indem du einfach die Frage stellst, was ist Natur? Was ist es? Definition. Natur. Jeder hat so irgendwie das Gefühl, und wenn man rausschaut, sagt man, es ist grün da draußen. Ja, grün, das ist nicht Natur. Natur ist so definiert. Das beschreibe ich jetzt gerade in meinem neuen Buch, das Naturanmerkungen zu einem Begriff, das jetzt im Lit Verlag erscheint. Natur ist ein Lebensraum, in dem keine der Arten, die beteiligt ist, auf Dauer Energiedominanz ausüben kann.
Gleichgewicht.
Wenn auch ein Gleichgewicht des Schreckens üblicherweise. Denn es geht ja um Fressen und gefressen werden. Das ist das Zentrum. Und zwar geht es deshalb darum, weil die Natur, um sie zu verstehen, muss man sagen, der echte Sündenfall, in Anführungszeichen, war die heterotrophe Ernährung. Dass wir also andere Lebewesen dazu verwenden, um unseren Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, uns also zu ernähren, unsere Energiegewinnung anhand anderer Lebewesen machen.
Aber selber Energiegewinnung können doch nur Grünpflanzen.
So ist es. Ja. Oder auch Bakterien mit Chemotrophie. Da gibt es natürlich Es gibt solche, man kann auch über chemische Prozesse, Photosynthese ist natürlich die Autotrophie. Ja. Das ist auch nicht ganz harmlos, denn auch Pflanzen verdrängen einander durch Wachstumsprozesse.
Ja, aber sie können die Energie immerhin selber erzeugen.
Aber die können die Energie selber erzeugen. Mhm. Und die Tiere und auch Pilze haben dann also die heterotrophe Ernährung eben erfunden, unter Anführungszeichen. Und das ist das Üble, denn da wird ein anderes Lebewesen missbraucht, um die eigene Energie aufzubauen.
Wenn ich Veganer bin, esse ich ja immer noch andere Lebewesen,
die so mit dem Sonnenlicht
ihre Energie
hatte jetzt vor einiger Zeit eine Diskussion mit einem Priester, das war also sehr, sehr interessant. Und anderen, der hat gemeint, ich könne beruhigt sein, im Paradies haben Löwen Gras gefressen. Wie gesagt, das beruhigt mich gar nicht, denn Gras sind auch Lebewesen, hat ihn furchtbar erschüttert. Dann habe ich gesagt, der muss ein anderes Bild zeichnen. Im Paradies hätten die Löwen herumliegen müssen, grün und vor sich hin assimilieren. Das wäre noch also ein Bild nicht mit grünem Pelz. Da könnte man noch sagen, das wäre friedlich.
Aber die wären dann sehr langsam, die Löwen, wenn sie mit
die so wären sehr gehen. Langsam. Das wären sessile Löwen.
Was heißt Cecil?
Cecil sieht aber angewachsen.
Ach so.
Mit die Krallen im Boden als Wurzeln und das,
so. Ja, jetzt ist so, ich habe mit dem natürlichen Gleichgewicht als Physiker ein bisschen ein Problem. Denn selbst wenn ich die Sonne anschaue, die an sich ewig scheint, so entwickelt sie sich. Also sie ist irgendwann mal entstanden aus einer Gaswolke. Sie hat dabei über die Jahrmilliarden immer stärker angefangen zu leuchten und in etwa eine halbe Milliarde Jahre müssen wir den Planeten verlassen.
Rote der Riese.
Ja, ja. Nein, nein, das ist lange vor dem roten Riesen.
Vor
der
von
selber heißt.
Ja.
Und viele andere Prozesse sind immer im Universum so angelegt, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Es gibt kein Gleichgewicht, sondern eine Entwicklung. Es entwickelt sich alles. Es entwickelt sich langsam. Und wie passt denn jetzt diese Idee eines Biotops und eines natürlichen Gleichgewichts zu der Idee der Evolution? Die Evolution, also die Tiere und Pflanzen, können ja nur entstanden sein in ständiger Veränderung.
Ja, so ist es auch. Nur was wir jetzt betrachten als Gleichgewicht, ist natürlich anthropozentrisch betrachtet, weil wir in einem so unglaublich kurzen Zeitrahmen leben. Ja. Innerhalb von einigen Jahrzehnten, und mehr ist uns ja nicht geschenkt, nicht? Man muss ja bedenken, wir leben ja unglaublich kurz, ist ja evolutionsmäßig betrachtet nicht mal ein Wimpernschlag. 80 Jahre, 90, wenn wir Glück haben, 90, ist gar nichts. Und innerhalb dieser Zeiträume sind in der Tat unsere, die Bilder relativ stabil, die wir haben.
Die Sonne auch.
Ja. Und die Sonne überhaupt, da ist noch mal längere Zeiträume. Ja,
das ist viel länger. Ja.
Also, und darauf also, fokussieren wir.
Ohne Entwicklung gibt es uns ja gar nicht.
Nein, nein.
Also diese Idee, das ist eine Konstanz.
Evolution ist Entwicklungsprozess.
Das, ja, okay.
Absolut.
Gut, das hatte mich mal interessiert, weil ich als Physiker eigentlich nirgendwo sowas wie eine Ewigkeit an Gleichgewicht sehe, sondern ganz im Gegenteil.
Genau.
Es ist alles in Bewegung, aber auf längeren Zeit.
Alles, ja. Was aber noch wichtig ist, das werden wir vielleicht später noch hören, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, es gibt in der Evolution im Prinzip kein Wachstum ohne Grenze. Es ist auch, wenn ein Individuum entsteht, dann wird es vom Fötus bis zum Erwachsenen und begrenzt Wachstumsprozesse. Und wenn Wachstumsprozesse zum Beispiel in unserem Körper nicht begrenzt sind, dann sprechen wir von Krebs. Und da wird es dann automatisch unangenehm.
Ja, das führt zum. Also ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema unserer Sicht auf die Natur, also auf die belebte Natur. Nämlich, wenn wir unsere unmittelbaren Vorfahren anschauen, also die Affen, da gibt es auch verschiedene Entwicklungsstufen. Und die haben es ja immerhin geschafft, in solchen Herden dann einigermaßen vernünftig zusammenzuarbeiten. Also die Schimpansen, da gehen, glaube ich, so Trupps sogar auf die Jagd für den Stamm und bringen dann die Jagdbeute zurück. Und sie verteidigen sich kollektiv, sie können kommunizieren. Da haben wir also die ersten Ansätze auch eben von Intelligenz.
Ja. Jetzt,
und die Frage ist, wie wichtig ist da, also woran erkennt ein Schimpanse, zu welcher Gruppe er gehört und wie sieht er die anderen Gruppen? Also und geht es so oder könnte eine Schimpansenpopulation von vielen Stämmen stabil sein, wenn die sich jetzt als ein Stamm verstehen? Also das ist natürlich eine Frage aus der modernen menschlichen Problematik, wenn man so eine gemeinsame globale Menschheit annimmt.
Ja.
Ist das bei den Schimpansen, wäre das denkbar oder widerspricht das vollkommen ihren Urtrieb?
Dazu muss man zuerst einmal sagen, welche Schimpansenart gemeint ist. Es gibt zwei verschiedene Schimpansen. Das eine ist der normale Schimpanse, den jeder als Schimpansenart kennt. Und das zweite ist der Zwerg- oder Waldschimpanse, die Bonobos. Die sind ja für ihre sogenannte Sexsucht so bekannt, was aber nicht ganz stimmt, weil sie haben nur eine generalisierte Form. Also aus der Sexualität sind viele Verhaltenselemente zur Beschwichtigung in der Gruppe genommen. Und deshalb gibt es also so vieles, Genitalien aneinander reiben, Kopulationsverhalten, Pseudokopulation und ähnliches. Die sind auch von der Grundstruktur völlig verschieden. Die kleinen, also die Zwergschimpansen, sind wesentlich friedlicher und wesentlich weniger aggressiv. Sie haben auch diese generalisierte Sexualität entwickelt, die eine Beschwichtigung in der Gruppe ermöglicht. Die echten Schimpansen sind hochaggressiv, sind im Grunde also unsympathische Kollegen. Ja, also die sind aggressiv, ziemlich bösartig.
Also die Männchen, oder?
Naja, natürlich, die Männchen sind ja immer die Männchen.
Ja, das war meine Frage. Ist das wahr?
Ja, also es sind natürlich
die Weibchen
natürlich weniger, aber es ist in den ganzen Gesellschaften natürlich so, dass ein sehr hohes Aggressionslevel herrscht, dass auch innerhalb der Gruppen mitunter keine Freundlichkeiten gegenüber anderen existieren. Es gibt sehr, sehr berührende Filmaufnahmen, die zeigen, dass gegenüber Behinderten und dergleichen plötzlich eine sehr geringe Empathie herrscht und die dann wirklich also auf ganz üble Weise umkommen. Und in den Gruppen, es gibt immer alles. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass auch bei den Schimpansen natürlich die Situation ist, dass wir schon sehr viel Individualität drinnen haben. Dazu sind die schon hoch genug entwickelt.
Also wieso es schon? Gibt also Individualität ist ein Fortschritt. Ich dachte, in der Gruppe zusammenzuarbeiten.
Nein, ich meine jetzt nicht Individualität, was das Gruppenfallen, sondern ganze Gruppen können gewisse Individualitäten entwickeln. Es gibt zum Beispiel extrem aggressive Gruppen, die wirklich andere molestieren, drangsalieren, umbringen, also regelrechte Feldzüge gegenüber benachbarten Schimpansengruppen führen. Da gab es also sehr interessante Erkenntnisse und Filmaufnahmen, die gezeigt haben, dass die richtig kriegerisch sind und bis zum Vernichten der anderen Gruppe alles dran setzen. Und es gibt aber natürlich auch wieder zwischendurch Kooperationen von Gruppen, ein freundliches Begegnen. Es gibt alles. Es gibt auch das. Also wir kennen schon eine sehr große Bandbreite. Und daran erkennen wir ja auch schon, wie menschlich es quasi schon wird. Ja, durch diese Hochentwicklung. Also man darf hier keine Plus oder Minus oder Schwarz oder Weiß Haltung einnehmen, weil sonst kommt man zu einem falschen Bild.
Aber diese Bonobos sind also grundsätzlich friedlicher.
Ja.
Und du wolltest jetzt diesen Unterschied so rausarbeiten. Haben die denn jetzt höhere Überlebenschancen oder warum sind die denn
friedlicher? Nein, das hat jetzt nicht primär, es gibt ja beide Strategien können ja erfolgreich sein. Das ist, in der Evolution ist es ja oft so, dass nicht auf ein Idealbild hin evoluiert wird, sondern dass alles das überlebt, was gerade gut genug ist. Und es gibt zum Überleben verschiedene Strategien. Du kannst überleben, wenn du grundsätzlich mal sehr aggressiv bist. Dann wirst du vielleicht irgendwo Misserfolge haben, wenn du an den Stärkeren kommst. Aber du wirst in vielen Fällen obsiegen. Und du kannst aber auch Erfolg haben, wenn du dich, wie zum Beispiel die Zwergschimpansen, eher in einem kleinen Gebiet südlich des Kongo aufhältst, geringere Verbreitungsgebiet hast, aber in diesem Gebiet sozusagen eine gute innerartliche Kooperation hast und gut zurande kommst und relativ wenig explorativ bist, kannst du auch überleben. Beide Strategien können überleben. Und der Mensch hat dann wieder neue Strategien dazu erfunden.
Da gibt es auch Unterschiede. Ja. Aber wie stark wird dieses Verhalten dieser Bonobos oder auch der Schimpansen durch Instinkte gesteuert? Das Sozialverhalten, was du gerade beschrieben hast, was so unterschiedlich ist, durch Instinkte beschrieben. Und wie stark spielt die kontrollierende Intelligenz dieser Tiere schon eine Rolle?
Also da ist zweifellos so, dass der überwiegende Teil ist instinktgesteuert.
Also all diese Vielfalt
Das ist instinktgesteuert und es ist natürlich dann eine gewisse Überlagerung möglich, weil Intelligenz bringt immer gewisse Freiheiten. Es sind Freiheiten, nach links und rechts Abweichungen zu machen. Das ist Intelligenz, nicht? Intelligenz heißt, man reagiert auf den Moment und weicht nach links oder rechts von einem Verhalten ab. Nur sind die gibt es Grenzen. Also es ist also nicht nach allen Richtungen offen. Da haben wir Menschen zum Beispiel eine Evolutionsrichtung eingeschlagen, die uns wirklich sehr viele Möglichkeiten eröffnet.
Ja, vielen Dank, Martin, für diesen ersten Einblick in erste Korrektur des Bildes, was wir von der Natur haben. Und ich denke, vielen hat sich schon dieser Vergleich zu unserer menschlichen Gesellschaft aufgedrängt. Es kamen ja ein paar geradezu erschreckende Beispiele und aber auch eigentlich positive Parallelen zum Verhalten der Menschenaffen, der Schimpansen und der Bonobos. Im zweiten Teil dieses Interviews werden wir uns konkret mit dem, was wir aus der Biologie von Martin Lödl lernen können, für die menschliche Gesellschaft beschäftigen. Und diesen zweiten Teil findet ihr hier.